Hi, ich bin Emanuel Buchmann und ich höre What's Up.
What's Up?
Vater wie Toni Martin haben gar keine Freude mehr an der Tour.
Ich will nur so viel sagen, Stefan Küng hat ein fragwürdiges Bild hochgeladen.
Oder? Bei der nächsten Ausfahrt mit Thomas, wenn er vom Rad steigt, erstmal in die Fresse.
Der Radsport-Podcast.
Ich fühle mich etwas unterlegen hier im WhatsApp-Studio. Zwei braun gebrannte Männer sitzen mir gegenüber. Der eine, Jonas Bayer, kam gerade zurück aus dem Urlaub. Der andere hat nochmal die letzten Sonnenstrahlen des Jahres ausgenutzt. Mal wieder die letzten Sonnenstrahlen, das sagen wir, glaube ich, schon seit 4 Wochen oder so, seit wir immer wieder diesen Podcast aufnehmen. Aber Stubenhocker Lukas Bergmann, der hat nichts davon hingekriegt.
Dass du auch immer so viel arbeiten musst, Lukas. An so einem Dienstag wie heute muss man sich auch einfach mal frei nehmen und sich 6 Stunden aufs Rad setzen.
Jonas, kannst du da mithalten? Was hast du im Urlaub getan? Ich hoffe Radfahren. Wir haben Bilder gesehen.
Er hat ein Foto geschickt. Du warst Radfahren, Jonas.
Ich war selbstverständlich Radfahren, Wahnsinn. Aber natürlich wahrscheinlich trotzdem weniger als du, Thomas. Aber es war auf jeden Fall wärmer. Egal. Sehr, sehr angenehm. Zu dieser Jahreszeit in der Toskana Radfahren gibt nicht viel Schlechteres.
Du hast die Italien-Klassiker-Woche für dich selber gemacht.
Oh ja.
Und auf jeden Fall Stark. Hast du deine Brille beim Radfahren verloren, oder?
Nein, ich trage heute nur Kontaktlinsen.
Braucht es ist ein Radfahren. Sehr ungewohntes Bild. Also Jonas Bayer kenne ich seit Tag 1, seit ich ihn kennengelernt habe, nur mit Brille. Und heute habe ich ihn zum ersten Mal mit Kontaktlinsen gesehen.
Today wir haben today, ihn Jonas. Fast nicht ganz erkannt. Ganz kurz, today is today, Jonas. Wir haben uns, also vorweg mal gesagt, wir haben uns ja glaube ich so 3-4 Punkte für die heutige Folge genommen, die wir ansprechen wollen. Aber Jonas, jetzt haben wir das Thema, wir können heute endlich mal über Brillen sprechen, über den Brillenstyle. Der Radfahrer.
Ja,
das wollten wir schon seit der Tour de France, haben wir das immer mal gesagt, da müssen wir drüber streiten. Verschieben wir aufs Ende, schon mal als Teaser vorne weg. Aber es gibt da ganz entgegengesetzte Meinungen zwischen Jonas Bayer und mir.
Ich will nur so viel sagen, Stefan Küng hat ein fragwürdiges Bild hochgeladen. Stefan Küng werde ich ins Rennen werfen.
Ja, ich bin gespannt, ich bin auch schon vorbereitet.
Ich sehe mich bei der Brillendiskussion irgendwie komplett raus. Aber ich mach dann einfach früher Feierabend. Ist auch okay, oder?
Klar, gehst dann einfach und Jonas und ich quatschen noch eine halbe Stunde weiter.
So machen wir's. Wir bringen diese Folge erst am Dienstagabend bzw. Mittwoch in der Früh raus. Das hat einen ganz besonderen Grund. Normalerweise
Breaking News.
Ja, am Dienstag morgen immer unsere Folge draußen, alle 2 Wochen. Aber diese Woche haben wir gesagt, wir warten noch den Dienstagmittag ab, denn da gibt's eine ganz wichtige Ankündigung, eine ganz wichtige Präsentation. Die Tour de France 2020 ist. Was ist so lustig daran?
Jonas hat mir gerade das definitiv fragwürdige Bild von Stefan Küng rübergeschickt. Okay, quatschen wir nachher drüber, aber das Bild ist ein Skandal.
Werden wir verlinken dann nachher, weil das ist wirklich, weiß ich nicht so ganz, was da los war.
Okay, Lukas, weiter.
Zurück zur Tour de France 2020. Die Strecke ist bekannt gegeben worden. Heute, an diesem Dienstag. Und es wird eine interessante Tour de France, das war zu erwarten. Alles, was man in den letzten Jahren ausprobiert hat, um die Tour spannend zu machen, wird nochmal verschärft und nochmal in Richtung Bergfahrer, in spannendes Gesamtklassement hingeschoben. Sagen wir mal so, Zeitfahrer wie Toni Martin können eigentlich aufhören, mit Tour de France Etappen zu planen.
Ich glaube, der hat sich nicht gefreut heute, ne? Aber ich denke zurück an unsere allererste Folge, als wir die Tour de France dieses Jahr eine Strecke vorgestellt haben, haben wir gesagt, ist was für Kletterer, ist enorm hart, enorm viele Berge, alles einfach noch mehr.
Wir haben auch gesagt, eigentlich müssen sie jetzt bei der nächsten Tour de France mal wieder ein Zeitfahren machen, damit sie mal wieder ein bisschen einen Ausgleich hinkriegen. Aber sie haben sich gedacht, nee, wir machen dann zwar ein Zeitfahren, aber das am Berg.
Und am letzten Tag, das muss man auch nochmal dazu sagen, es geht hoch zum Planche des Belfis. Unglaublich schwer, war dieses Jahr schon im Programm. Und wir hatten es dieses Jahr schon gesagt, ich glaube, es ist weiter so, ASO gegen Team Ineos. Ich würde es weiterhin unterschreiben, sie versuchen es immer weiter, das zu verschärfen. Wird trotzdem schwer, weil die einfach die besten Fahrer haben.
Ja, aber das ist, denke ich, die größte Besonderheit oder die größte Auffälligkeit bei der Tour nächstes Jahr. Es gibt nur ein Zeitfahren, ein Einzelzeitfahren. Es wird am letzten Tag sein, es gibt kein Teamzeitfahren und dann ist es auch noch ein Bergzeitfahren. Sprich, wie du vorhin schon gesagt hast, Fahrer wie Toni Martin haben gar keine Freude mehr an der Tour. Und es kommt halt gerade den Kletterern, den Bergfahrern entgegen. Egan Bernal wird sich freuen. Das Einzelzeitfahren ist jetzt nicht seine allergrößte Stärke, aber wenn es dann auch noch bergauf geht, dann ist es vielleicht auch noch was für ihn. Zum Beispiel.
Muss man auch sagen, am letzten Tag bedeutet dann auch immer, dass nicht der beste Zeitfahrer oft gewinnt, sondern wer hat tatsächlich noch genug Power, um da am letzten Tag nochmal sowas rauszuhauen und da ein gutes Zeitfahren abzuliefern. Also da ist einfach die körperliche Verfassung dann sehr, sehr entscheidend.
Und das bedeutet vor allem, dass die Spannung möglichst lange und höchstwahrscheinlich nahezu 100%ig sicher bis zum letzten Tag gezogen wird. Vielleicht, das ist, denke ich, mit der Hauptgrund, dass nicht zwei, drei Tage vorher vielleicht schon jemand feststeht, sondern es wird alles auf den letzten Tag ankommen, weil dieses Zeitfahren wird die Tour entscheiden. Und eventuell wird der Sieger auch das gelbe Trikot erst am letzten Tag tragen.
Jetzt haben wir ganz hinten angefangen. Tour de France, müssen wir natürlich nochmal nach ganz vorne schauen, das, was für die jeweilige Region wahrscheinlich am wichtigsten ist, nämlich der Grand Départ dieses Jahr in Frankreich, direkt am Meer, Nizza, das wird traumhaftes Panorama werden, ist natürlich, meint man, am Meer beginnt, also flach, aber es geht halt trotzdem gleich mal am Anfang, in der ersten Woche, in die Alpen, in die Pyrenäen, die erste Woche, gleich die beiden Hauptbergketten weg. Also im Endeffekt das, was man sonst kennt aus Woche Ende Woche 1, Anfang Woche 2 und dann das Highlight Ende Woche 3, wird einfach gleich am Anfang weggehauen. Und dann sind die kleineren Bergketten dran über die Wochen. Hat mich auch sehr verwundert. Es sind die großen Klassiker fehlen. Es ist weder Alpe d'Huez dabei, noch Tourmalet. Es geht nicht auf den Galibier hoch. Also sehr viel Neues bei dieser Tour de France.
Ja, und es geht, wie du gesagt hast, sehr früh schon sehr hoch hinaus. Der erste Tag ist vielleicht nur was für Sprinter, aber am zweiten Tag, die zweite Etappe ist direkt eine Bergetappe. Und da wird es erstmals seit 40 Jahren schon zwei Gipfel über 1500 Meter geben. Das heißt, alle Sprinter werden sich vielleicht auf den ersten Tag konzentrieren, dass sie einen Tag mal in Gelb fahren können, weil ab dem zweiten Tag wird ein Kletterer oder Klassikerfahrer das gelbe Trikot tragen. Da wird es nichts mehr für Sprinter.
Das sind diejenigen, die sich am zweitwenigsten gefreut haben nach Toni Martin. Alle Sprinter. Sicherlich. Es gibt nämlich genau drei Flachetappen. Wenn man jetzt noch Paris mit dazu zählt, dann vier. Aber ansonsten klassische Sprintankünfte, Fehlanzeige. Ja. Noch weniger als die vergangenen Jahre.
Hat man schon gesehen. Ist ein Trend. Diese langen Überführungsflachetappen sind nicht mehr so angesagt oder die ASO ist nicht so daran interessiert. Auch dieses Jahr gab es ja schon sehr, sehr schwere Etappen schon in Woche 1 und ich glaube, das hat ihnen ganz gut gefallen, dass da von Anfang an Spannung drin ist. Man hat von Anfang an eben schwere Etappen. Das ist natürlich dann einfach schwer, das dann wieder zu ändern, weil man diese erste Woche, wie es im Giro dann oft ist, wo es nur Flachetappen gibt, die will man dann weglassen oder die Tour will komplett auf Spannung setzen. Alle Etappen muss was geboten sein und nicht nur so Flachetappen.
Ja, das wird spannend, aber ich denke, das sind wahrscheinlich so die Hard Facts zum Tourstart und ich würde vorschlagen, wir machen das so wie dieses Jahr, dass wir uns dann im Mai, Juni sowas dann wieder mal ausführlich eine extra Folge machen und die einzelnen Etappen dann nochmal komplett vorstellen, wenn mehr steht, wenn mehr klar ist. Jetzt haben wir heute nicht mehr die Hardfacts und der Rest. Ich meine, wird ja auch erst nächsten Sommer relevant. Die Tour ist noch so weit weg, aber ich freue mich schon wieder.
Eine Sache vielleicht noch, was so die Fahrer dazu gesagt haben. Christopher Froome hat sich heute wieder gezeigt. Der Night King ist zurück. Ich glaube, er hat wieder alle das Fürchten gelehrt, allein durch seine Präsenz. Hat gesagt, er fährt nächstes Jahr mit und er erwartet, dass Bernal für ihn hilft.
Wenn das spannend.
Der Fall sein sollte, ist Ineos natürlich wieder schwer zu schlagen.
Die Aussage fand ich spannend, weil würde mich interessieren, ob Froome das gesagt hat, weil das Team das schon so intern entschieden hat oder ob Froome das jetzt quasi einfach heute entschieden hat. Er kann noch nicht, also...
Naja, er weiß schon, was er für ein Standing hat.
Absolut, aber er ist heute zur Veranstaltung hingelaufen, er gibt Interviews noch im Sitzen, er humpelt immer noch, er kann noch nicht vernünftig laufen, aber sagt direkt, naja, der Toursieger dieses Jahr, der hilft mir nächstes Jahr. Also ist schon auch eine Ansage, aber... Wahrscheinlich wird es so werden. Bernal hat sich geäußert, er sagt, es wird eine sehr, sehr schwere Tour. Er freut sich drauf, kommt natürlich seinem Fahrertyp entgegen.
Er geht also auch davon aus, dass er fährt. Das ist ja auch ein Punkt, wo man sagen muss, okay, so ganz klar ist es nicht, dass der vorjährige Toursieger mitfährt, weil sie müssen dann im Grunde drei mitnehmen, wenn sie Thomas noch mitnehmen.
Und das ist die Frage, Geraint Thomas war am zurückhaltendsten heute. Also von dem habe ich am wenigsten Aussagen gelesen oder gehört. Also könnte auch sein, dass...
Vielleicht fährt Thomas nächstes Jahr den Giro oder sowas. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie Bernal, Froome und Thomas mit zur Tour nehmen.
Aber was natürlich ihre große Stärke ist, dass sie...
Carapaz kommt ja noch.
Carapaz haben sie auch noch. Aber dass sie die Hierarchie immer geklärt haben. Also es gibt nie diese Dispute, die man, wie wir immer auf Movistar draufhauen, wo es da eben, wo die einfach Probleme haben. Das gibt es bei Ineos nicht, zumindest nicht nach außen. Da ist es immer klar, wer die Nummer 1 ist.
Die Franzosen hoffen natürlich auf Pinot und nach letztem Jahr auf Alaphilippe. Der hat mal ganz zurückhaltend gesagt, ich schaue mir das mal ganz in Ruhe an, wie ich dann da in Form bin. Will da überhaupt keinen Druck auf sich kommen lassen. Ich glaube, ganz so locker sieht es in ihm nicht aus. Ich glaube, er weiß, dass die Franzosen von ihm nochmal sowas erwarten. Das ist eben diese Bürde nach so einer riesen Tour de France.
Ja klar, und er will es ja auch nochmal zeigen. Er will ja auch zeigen, dass es eben kein Ausrutscher war, dass er das nochmal beweisen kann. Ganz spannend finde ich da, dass Bardet eben gar nicht mehr so in dieser Gruppe dabei ist, der Franzosen, auf die hoffen, sondern dass Pinot da wieder reingerutscht ist, jetzt als großer Hoffnungsträger mit Alaphilippe zusammen. Und Bardet, der muss jetzt erstmal zusehen, dass er nochmal in so eine Form reinkommt, wie er sie schon mal hatte.
Ja. Aus deutscher Sicht hat man hauptsächlich Ralf Denk gehört, der gesagt hat, die Route macht die Teamzusammenstellung einfacher für ihn.
Ja, nicht nur die Route, vor allem, dass das Mannschaftszeitfahren fehlt.
Genau, das ist ein großer Pluspunkt, sagt er.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sie müssen nicht mehr schauen, dass sie, das war ja dieses Jahr so ein bisschen Manko, dass Border im Teamzeitfahren da gut verloren hat auf die Top-Teams. Das wird nächstes Jahr nicht mehr so sein. Das heißt, sie können gut schauen, dass sie ja, wahrscheinlich Buchmann ein paar Berghelfer zur Seite stellen und für Sage noch ein, zwei Sprintanfahrer hinstellen und haben sich eines Problems entledigt.
Absolut, absolut. Die werden auf jeden Fall für Buchmann fahren wieder, wollen ihn sicher wieder da vorne drin sehen, deshalb da werden sie die Leute mitnehmen.
Also wir sehen auf jeden Fall viele Bergfahrer. Das glaube ich ist klar. In den Teams der Tour de France 2020, relativ früh beginnt die, ist schon Ende Juni, ist man auch gewohnt, und ist schon Mitte Juli fertig. Am 19. ist die letzte Etappe, also noch weit vor den Sommerferien.
Wenn ihr aber schon, was ganz cool ist, dass natürlich Planche de Belfi ist sehr nah an Deutschland dran. Das heißt, schönes Zeitfahren da am Schluss, entscheidender Tag. Ist nicht
lange auch noch, ja. Also das heißt, du kannst dich hinstellen und es ist nicht nach einer Sekunde vorbei, sondern da kommt über 3-4 Stunden immer wieder ein Fahrer vorbei.
Ja. Kann man schon mal ins Auge fassen, wenn man jetzt schon Urlaubsplanung betreibt.
Ich finde auch Nizza tatsächlich hübsch. Das hübsch. Sicher. Ich meine, die ersten zwei Etappen starten beide in Nizza. Also man kann schon mal mehr Urlaub machen und dann noch ein bisschen Radsport gucken. Lukas und ich haben vorhin schon gequatscht, wir werden nächstes Jahr auch wieder unser Sommertrainingslager irgendwo abhalten. Und nachdem dieser Italien und Giro dran war, finde ich, wäre nächstes Jahr Tour de France Berge.
Ich hätte Bock. Und das, also, aber wir dürfen das jetzt nicht zu sehr ausdiskutieren, sonst werde ich traurig, weil da steht noch so ein langer Winter an.
Ja, das stimmt.
Da kann der Night King noch so viel. Kommen, der bringt dann den Sommer zurück, wenn dann wieder Christopher Froome ist auf jeden Fall der Top-Favorit für mich. Also muss man abwarten, wie er aus der Verletzung zurückkommt, aber ich bin mir sicher, Ineos kriegt das hin.
Definitiv. Was ist sonst passiert die letzten Wochen? Oder sind wir sind fertig mit der Tour, glaube ich?
Ich glaube auch. Wir sind auch fertig mit der Saison. Im Großen und Ganzen, das muss man leider sagen. Aber ein riesiges Radsportmonument war natürlich noch diesen Samstag, Lombardei-Rundfahrt.
Das war noch mehr.
Ja, es war, aber das, glaube ich, war das absolute Highlight der vergangenen Woche.
Monument des Radsports. Das ist der 5 Monumente, ja.
Und Trek hat, glaube ich, einen ganz guten Saisonendspurt hingelegt.
Ja, Borky Mollema gewinnt das Ding tatsächlich von Trek eben. Und der stellen ja auch schon den Weltmeister. Deshalb natürlich ein super Saisonausklang. Wir hatten auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie gut es für Trek lief. Ich sehe es gar nicht so. Ich finde es eher lustig, dass jetzt die zwei Fahrer quasi so ein bisschen die Saison retten, wo sie doch klar eigentlich das Ziel haben, mit Richie Porte eine Grand Tour irgendwas zu reißen. Also das Team richtet sich schon sehr, sehr klar auf Grand Tour aus, haben Nibali jetzt dazu geholt. Aber bisher läuft da eben noch gar nichts. Also sie kriegen das gar nicht hin, da was zu reißen. Deshalb wird es spannend, ob nächstes Jahr eben diese Klassikerfahrer, die sie auch haben, quasi das Team prägen mit Siegen oder ob sie es tatsächlich schaffen, auch mal im Gesamtklassement was zu erreichen. Degenkolb haben sie weggeschickt, also ein bisschen was sind sie schon weggegangen von dieser Klassikerkultur.
Ja, war auch wieder spannend, Lombardei-Rundfahrt anzuschauen. Also Buchmann seine Attacke weggefahren. Dann dachte ich tatsächlich, Roglic krönt seinen perfekten Herbst noch irgendwie. Ist dann auch stark nochmal weggefahren, aber konnte es dann nicht ganz durchziehen, beziehungsweise haben sie ihn, glaube ich, auch nicht fahren lassen. Ich glaube, bei Roglic war klar, wenn du dem zu viel Vorsprung gibst, dann ist das durch. Und dann hat Mollema seine Chance da genutzt. Und hat auch davon profitiert, muss man auch dazu sagen, dass in der Verfolgergruppe zu viele gute Fahrer waren und die sich nicht einig waren, weil keiner wollte den anderen nach vorne fahren. Also sie hätten das ja an sich hätten sie gewollt, hätten sie das geschafft. Hätten sie die Lücke zu Mollema, der war ja, glaube ich, immer nur 40 Sekunden sowas vorne, auch bei 8 Kilometer noch. Das hätten sie zufahren können. Also sie waren sich so uneinig und keiner wollte wirklich Führungsarbeit und wirklich Druck machen. Davon hat Mollema natürlich profitiert.
Macht natürlich so ein Klassiker immer aus. Es ist eben nur eine Etappe. Es geht nur um den Tagessieg. Die sind nicht daran interessiert, also Roglic ist nicht daran interessiert, dann Valverde mit nach vorne zu bringen, Woods, um mit denen dann irgendwie in den Sprint reinzukommen. Hat er natürlich kein Interesse dran. Das heißt, da gibt's sehr viel taktische Spielchen. Und Mollema hat einen sehr, sehr guten Zeitpunkt einfach erwischt, zum loszufahren. Das war dieser vorletzte Anstieg. Sehr viele Attacken schon von vielen verschiedenen Fahrern. Und Mollema setzt dann eben eine entscheidende Attacke, wo dann keiner mitgeht, alle sich so ein bisschen anschauen. Und dann ist es eben eine Möglichkeit, so ein Ding mal zu gewinnen.
Buchmann auch sehr stark, hat seine Attacke gesetzt. War ein bisschen früher dran, zu früh wahrscheinlich. Wenn der mal so eine Mollema-Attacke erwischt hätte vom Zeitpunkt her, ist das natürlich auch so ein Kandidat, der sowas mal gewinnen kann. Also Platz 8, sehr starke Leistung auch zum Saisonende jetzt nochmal von Buchmann. Nachdem man jetzt in den letzten Wochen seit der Tour nicht mehr ganz so viel gehört hat, hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, wenn er gefahren ist. Aber auch gezeigt, dass die Saison 2019 definitiv einen Platz an seiner Wand bekommen wird.
Ja, er zeigt einfach, dass er auch dann so ein Rennen fahren kann und in die Top-Platzierung reinkommt. Also es zeigt einfach, dass er zu den Top-Fahrern gehört, dass er ein hartes Rennen fahren kann, dass er dabei bleiben kann. Ganz vorne rein reicht es noch nicht. Ich glaube, da fehlt ihm noch so ein bisschen diese Erfahrung, die es auch braucht für so einen Klassiker und die Härte, dann so lange Rennen auch am Schluss nochmal mitgehen zu können. Und das kommt mit der Zeit, aber er ist schon auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne.
Und wisst ihr, was das Tollste an dem Rennen war? Movistar hat es nicht verkackt. Zum ersten Mal. In der letzten Woche müssen wir nicht über Movistar sprechen.
Sie hatten nur einen Mann dabei.
Ja, weil Valverde ist aber aufs Podest gekommen. Ja. Alles gut, glaube ich, kann man mit leben. Also wenigstens einen versöhnlichen Saisonabschluss.
Ich hätte noch was für Mensch Movistar, aber in die andere Richtung. Ich habe mir nämlich vorhin auch gedacht, wir haben gar nichts zu Movistar zu sagen. Aber da finde ich, kann man durchaus mal zwischendrin erwähnen, ein paar deutsche Nachwuchsfahrer haben ja Verträge bekommen. Unter anderem Juri Hollmann hat bei Movistar unterschrieben für nächstes Jahr. Eigentlich eine erfreuliche Nachricht aus deutscher Sicht. Junger Fahrer.
Er ist halt leider Movistar.
Das ist tatsächlich das Problem, ja.
Armer Kerl.
Das Problem.
Aber man muss sagen, also Jascha Sütterlin stand ja unter Vertrag eine Weile und der hat sich dort sehr, sehr gut entwickelt. Also so ganz fürchterlich sind die Entwicklungschancen nicht
und bei Team Movistar. Es ist ein Top-Team und für Juri Hollmann natürlich war jetzt so ein halbes Jahr bei Katjuscha unter Vertrag, so als Nachwuchsfahrer. Hat da wohl sein Zeug ganz gut gemacht, dann zu Movistar ganz gut und in der Reihe sowieso erwähnenswert. Fünf deutsche Fahrer, die es da geschafft hat. Jannik Steimle zu Deceuninck, Georg Zimmermann, CCC, Jonas Rutsch zu Education First und Martin Simon zu Sunweb. Also fünf deutsche Nachwuchsfahrer, die für
ich sehe schon, wir müssen
Jahr,
hier mal eine Nachwuchsfolge machen.
Ja, also auf jeden Fall eine Erwähnung. Fünf deutsche Nachwuchsfahrer, die den ersten Profivertrag beim World Tour Team für nächstes Jahr unterschrieben haben. Gut. Und man kann dazu anfügen, Juri Hollmann hat es richtig gemacht. Wir werden gleich noch über Katjuscha sprechen. Katjuscha woanders hin. Juri Hollmann hat sich wenigstens den Radhersteller weitergesichert. Der darf weiter das geile Rad fahren. Da tut es mir tatsächlich sehr leid um die Spollet. Die müssen jetzt dann die Räder von Israel Cycling Academy fahren. Blöd. Das hat Juri besser gemacht.
Aber um nochmal zurück zur Lombardei-Rundfahrt zu kommen, denn diesem Tag, nicht nur der Lombardei-Rundfahrt, widmen wir unsere Highlights der Woche.
Ausreißer und Ausrutscher.
Der Ausreißer, zu dem haben wir einfach mal den kompletten Samstag gemacht.
Oh, schöner Tag.
Thomas und ich haben vorhin nochmal den Samstag Revue passieren lassen. Es war ein richtig geiler Sporttag.
Ich habe sehr wenig gemacht.
Ja, das natürlich, aber das gehört ja zu einem richtig geilen Sporttag dazu, dass man es vom Fernseher verbringt.
Tatsächlich, also der Samstag war klar. Tagsüber Lombardei-Rundfahrt, das hatten wir schon länger im Kopf. Dann wurde ein paar Tage vorher bekannt gegeben, dass er der für alle etwas außerhalb der Radsportwelt interessierten Sportfans bekannt gegeben, dass der unter 2 Stunden Marathon-Rekordversuch auch an diesem Samstag stattfindet. Das war dann morgens um 8 Uhr, lief bei mir ganz gemütlich beim Frühstück nebenzu, dann Lombardei-Rundfahrt angeschaut. Dann war die gerade zu Ende und dann ging es schon los auf Hawaii mit der Ironman-Weltmeisterschaft. Also es
deutscher Doppelsieg.
Ein sehr, sehr herrlicher Tag. Deutscher Doppelsieg. Und da kann man vielleicht ja wieder die Brücke zum Radsport schlagen. Beide trainiert von Dan Lorang, der auch Buchmanns Entwicklung eine entscheidende Rolle aber auch gespielt hat.
Und jetzt 2 Ironman-Weltmeister in einem Jahr hat. Anne Haug, Jan Frodeno, da wusste man, dass der so stark ist, aber dass Anne Haug das so durchzieht, bockstark. Jan Frodeno vor allem auf dem Rad auch irre stark. Hat da sich den Sieg geholt quasi. Also war wirklich ein schöner Sporttag, der Samstag. Deswegen kann man den mal auch außerhalb des Radsports zum Ausrutscher machen.
Unser Ausreißer. Kann es sein, dass du in jeder Folge Ausreißer und Ausrutscher wechselst? Also die letzten drei Folgen Minimum, wirklich.
Das ist ja unfassbar. Das ist, vielleicht ist das der Ausrutscher des Jahres. Oder Ausreißer, man weiß es nicht.
Ja.
Okay, wir sind beim Ausreißer gewesen. Habe ich es richtig gesagt?
Ja, stark.
Also kommen wir zum Ausrutscher. Rutscher. Das ist das Negative. Was negativ passiert, hat was mit der Tour de France-Präsentation zu tun. Und zwar hat die ASO sich heute hingestellt und sich nicht nur ein bisschen selbst gefeiert für das, was sie jährlich für die Tour de France machen, sondern auch
gewohnt ist von großen Verbänden.
Ja,
furchtbar.
Das ist ja schon das eine. Und das andere ist, sich dann vorne hinzustellen und sagen, man habe den Frauenradsport so gefördert.
Da habe ich tatsächlich erst gedacht, ich habe mich verhört. Also nicht nur jetzt so als Gag, sondern ich habe gedacht, ja, das, weil ich habe das im Stream geschaut, auf der Tour de France Seite, da lief das mit deutschem Overvoice, also mit deutschem Simultanübersetzer. Ich dachte mir, naja, da musst du das falsch verstanden haben. Weil ich habe, hat ewig gedauert, bis die Tour mal vorgestellt wurde. Und als sie dann 2 Minuten darüber gesprochen haben, wie sie den Frauenradsport fördern und was sie alles dafür getan haben, dachte ich mir, was habt ihr gemacht? Das war tatsächlich verwunderlich.
Haben einige Rennen dann aufgezählt, aber die finden halt alle immer so unter dem Radar statt. Es wird nie dafür gesorgt, dass die Frauen da irgendwie Aufmerksamkeit haben. Man setzt sich nicht für Modelle ein, dass diese Rennen irgendwie gleichzeitig stattfinden, dass man das von den Fernsehübertragungen her pushen kann. Also all diese Dinge, die die Gegner oder sagen wir mal, die gegen die ASO oder generell gegen die UCI ein bisschen protestieren wollen in den letzten Jahren und den Frauenradsport voranbringen wollen, all die haben sich, glaube ich, ziemlich verarscht gefühlt.
Ja, würde ich auch sagen. Also da könnte gerade die ASO mit ihrer großen Power, wie man auch sieht, wie sie die Deutschland-Tour, die natürlich ein super Ereignis ist hier in Deutschland, aber wie sie das quasi auf den Markt drücken, hätten sie die sicher auch eine Möglichkeit, noch mehr für den Frauenradsport zu tun.
Aber man feiert sich für das Wenige, was man tut.
Ja, das ist auch in Ordnung, aber sollte man dann nicht zu viel Applaus von den Leuten bekommen, die sich da, also... Muss man auch so sagen.
Ja, insgesamt auch die Veranstaltung. Es ist, wie du es vorhin schon gesagt hast, Jonas, oder du, Lukas, so Verbände bei so Galen, die feiern sich ja immer ein bisschen selber, aber diese Selbstbeweihräucherung. Ich habe nur eingeschaltet, weil ich war neugierig, wie ist der Tourplan, und dann passiert erstmal eine Dreiviertelstunde lang nichts, außer guckt uns an, wie geil wir sind, wie geil war die Tour und das machen wir und das ist so toll und der kommt auf die Bühne. Es war eine Katastrophe anzuschauen. Also da hat mir alle im Saal leid, die das mit anschauen mussten.
Sah doch alle nicht ganz so happy aus, bisschen gelangweilt, alle auf die Bühne gegangen, auch die Topstars.
Da gab es aber wenigstens Häppchen danach, da bin ich sicher.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, das hat dann wieder alles ausgebügelt.
Deswegen war Garen Thomas vielleicht auch da.
Vielleicht wurde danach noch Rugby übertragen.
Das musst du erklären. Ich glaube, das kriegen nicht alle mit.
Garen Thomas, Waliser und riesengroßer Rugby-Fan, wer seinen Instagram-Kanal verfolgt, sieht, dass er seinem Team da die Daumen drückt und da sehr dabei ist.
Ja, ist natürlich auch gerade ein Riesenereignis, Rugby-WM. Ganze Welt verfolgt und Garen Thomas ist einer von den Milliarden. Aber zurück zu den wahren Leistungen auf der Straße. Und zwar war nicht nur die Lombardei-Rundfahrt, sondern die Italien-Woche.
Das war herrlich. Das waren 4 Klassiker oder 4...
Ein Tagesrennen.
Ja, aber schon noch bekannte. Lombardei war dann der Abschluss davon und... 2 Dinge oder 3 Dinge. Michael Woods, unfassbar stark gefahren bei Mailand Turin. Kommen wir gleich dazu. Primož Roglič, unfassbar starkes Finish seiner Saison. Können wir auch gleich noch, wenn wir die ganze Saison bequatschen. Aber das eigentliche Highlight war ja bei, und ich glaube, ich kann es nicht richtig aussprechen, Trevalle Varesine.
Ja,
genau. Die Fehlleitung der Verfolgergruppe.
Ja, das war ein bisschen übel.
Das war unfassbar. Was heißt unfassbar? Das ist ja, glaube ich, nicht das allererste Mal, dass das vorkommt, aber ich habe mir das angeschaut, das war wahnsinnig. Luis Leon Sanchez ist vorne, biegt richtig ab an einem Kreisverkehr. Dabei hat er 18 Sekunden Vorsprung. Dann kommt die Verfolgergruppe, die fährt hinter so einem, also für alle, die es nicht gesehen haben, die fährt dann hinter so einem Motorrad hinterher und die brauchen, glaube ich, bestimmt 20, 30 Sekunden, ne? bis sie irgendwann merken, da stimmt doch was nicht, hier ist nicht die Strecke. Und dann irgendeiner checkt das dann, dreht dann um und langsam bremsen alle ab. Auch der Motorradfahrer checkt, glaube ich, so langsam, oh scheiße, ich bin falsch gefahren. Drehen die alle wieder um und müssen umdrehen. Und in der Gruppe waren Leute wie Nibali, Teuns, Valverde, Formolo. Das Ganze war 15 Kilometer vor dem Ziel. Die haben sich furchtbar aufgeregt, hat natürlich das ganze Rennen irgendwie verfälscht. Luis Leon Sanchez hat sich wahrscheinlich, er hat es wahrscheinlich nicht direkt mitbekommen, aber wäre erstmal gut für ihn gewesen.
Hat er schon mitbekommen, kann ich dir sagen, dass es ihm über Funk gesagt wurde.
Wahrscheinlich,
das
ja.
Das ist jetzt eine größere Lücke.
Also gut für ihn, in erster Linie, er hat es dann doch nicht geschafft, weil, aber das war natürlich sensationell. Auch die Fahrer, wie die reklamiert haben und gesagt haben, ist das euer Ernst? Furchtbar. 15 Kilometer vor dem Ziel, die Gruppe falsch leiden, hat natürlich das ganze Rennen irgendwo verfälscht.
Muss man generell sagen, italienische Rennen, das ist immer ein bisschen eine Eigenart. Also bei der Lombardei-Rundfahrt hat man es am Ende auch nochmal gesehen, da gab es, glaube ich, 2 oder 3 Kilometer vor Schluss in der Abfahrt nochmal einen Kreisverkehr, der durchfahren wurde. Unfassbar gefährlich. Mit 2 Verkehrsteilern in der Kurve. Also
ich glaube, Valverde war es sogar, der da über den Teiler nochmal über die Verkehrsinsel drüber springen musste, weil er die Kurve nicht bekommen hat. Genau,
Molle war sehr knapp, weil Valverde musste noch drüber springen. Also da war einiges los.
Ja. Aber zu Trevalle war das Sinne noch, weil ich glaube, es war dann so, dass Roglic in der dritten Gruppe war, also quasi in der zweiten Verfolgergruppe und durch diese Ding halt an die Gruppe mit rankam und der hatte das Rennen am Ende gewonnen. Also im Endeffekt, klar, Roglic stark gefahren, auch wie er dann kurz vor Schluss einfach wegfährt und entweder bekommt es keiner wirklich mit, weil er ist nicht aufgestanden, er ist das im Sitzen einfach angefahren oder sie wussten alle, sie können das nicht machen, nicht mitgehen, weil er ein zu starker Zeitfahrer da auch ist. Also sehr, sehr starkes Finish von ihm, aber ist halt irgendwie bitter. Wenn die nicht fehlgeleitet worden wären, ist halt alles Spekulation, aber wer weiß, ob Roglic da überhaupt noch bis zur Spitze mit vorgekommen wäre.
Wer ist der Veranstalter von diesen Rennen? Wisst ihr das zufällig? Auf jeden Fall werden sie sich wahrscheinlich auf der nächsten Weihnachtsfeier oder sowas dann auch für ihre Routenführung oder sowas feiern. Kann ich mir vorstellen.
Das könnte sein.
Möglich ist es.
Ja, es war auf jeden Fall unterhaltsam. Man hat darüber gesprochen.
Aber wir haben schon angekündigt, wir wollen nochmal auf Mailand-Turin zu sprechen kommen, weil Michael Woods da richtig schöne Zahlen rausgelassen hat.
Strapazen.
Ja, und wie? Das war herrlich, was der da gemacht hat. Vor allem, danke dafür, ich fordere es ja immer wieder, Topfahrer, ladet eure Aktivitäten doch bitte mit Daten hoch.
Damit deswegen hat er es wahrscheinlich gemacht.
Davon haben.
Michael Woods hat dich gehört.
Dann lade ich es halt nächste Woche hoch.
Ja, auf die Watt bin ich gespannt. Sehr gut. Kriegst du eine Glühbirne zum Leuchten?
Ja. Ich habe kein so ein Wattmesser.
Powermeter.
Leider.
Ja. Aber ärgerlich. Nein, zu den Zahlen oder zu den Fakten. Michael Woods, unfassbar stark. Vor allem hat der Turin da am Ende diesen Berg da, das muss man sich auch mal anschauen, wer es noch nicht gesehen hat, wie Woods sich da quält. Man sieht es ihm wirklich an, wie der da stirbt und wie der da leidet. Sehr, sehr schön anzuschauen. Und die Zahlen.
Thomas sieht einfach Leute gerne beim Leiden.
Ja, warum schauen wir sonst Radsport? Also, ja, klar, wenn Peter Sagan sein Wheelie macht, ist auch ganz nett, aber eigentlich
nicht die Leute schon mal gefilmt? Sehen. Hast du dich selbst schon mal gefilmt beim Radfahren?
Das will keiner sehen. Ich fluche dann nämlich und will nicht mehr reden. Und alle Leute, die um mich
herum
reden.
So weit vorne bin ich immer nicht, das kriege ich gar nicht mit.
Wir schweifen ab. Zu den Zahlen natürlich. Dieser letzte Berg, nochmal ein herrliches Ding gewesen. Salita Sassi heißt das Segment, da sind 4,8 Kilometer, also knapp 5 Kilometer, nochmal 400 Höhenmeter, durchschnittlich 9%, also durchaus ein knackiger Berg. Und da fährt Michael Woods halt nochmal mit 434 Watt insgesamt den Berg rauf. Das sind 1800 Watt. Die erste Hälfte davon mit über 2000 Watt. Also wenn er unter den Bedingungen fährt, fährt er in einer Stunde 2000 Höhenmeter. Das ist komplett absurd, richtig krass. Und dann auch der Schlussanstieg nochmal, Finale Superga, 6% im Schnitt, 633 Watt für 42 Sekunden. Das war das absolute Finish. Da haut er nochmal so rein, richtig, richtig gut. Und ein Segment fand ich auch nochmal ganz spannend. Das ist hier, das sind nur 340 Meter, heißt Max Percent. Der Name ist Programm, das ist nämlich Steigung 24%. Da ist da, wo es richtig steil ist. Da hat Michael Woods nämlich nur den 6. Platz geholt, obwohl er 458 Watt da in die Pedale drischt. Und wer hat den kommen? Egan Bernal letztes Jahr noch. War da ganze 7 Sekunden nochmal schneller und auch er mit 467 Watt da. Also das muss man da wahrscheinlich auch treten. Ich glaube, wenn du da unter 400 Watt trittst, dann rollst du rückwärts einfach wieder runter. Aber richtig, richtig gut. Hat sich da hochgequält. Und einen kommen hat er sich zumindest geholt, weil er bei dem gesamten Bergstück ist er nämlich tatsächlich nur Zweiter. Da Thibaut Pinot letztes Jahr 1 Sekunde schneller gewesen. Den ganzen letzten Berg. das von der Abteilung zahlen von mir. Sehr, sehr schön. Schön anzuschauen.
Was schenken wir Thomas zu Weihnachten?
Strava-Trikot.
Irgendwas in die Richtung. Ja. Fällt es schon was ein. Das war's mit der Radsport-Saison, bis auf ein World Tour-Rennen, das noch ansteht. China. Ist jetzt eher so ein Ding zum Testen, sage ich mal, für viele Teams.
Wo einige noch hin müssen.
Genau. Ja. Pascal Ackermann fährt zum Beispiel mit, aus deutscher Sicht. Und mit dem haben wir vorher gesprochen. Der hat schon gesagt, so, oh, ja, China.
Er muss hin,
war zumindest ein Wortlaut. Also er hat es nicht komplett verurteilt, aber
kann er ja auch nicht.
Er hat auch keine Liebesbekundung in zu Gangxi abgegeben. Und ihm haben wir eine unserer Kategorien gewidmet, die wir jetzt in
wir haben eine neue Rubrik.
Eine neue Rubrik.
Schnellfragerunde.
Die Schnellfragerunde. Und da hören wir mal rein, wie sich da Pascal Ackermann geschlagen hat.
Espresso oder Cappuccino?
Espresso.
Großes Blatt oder kleines Blatt?
Großes Blatt.
Watt oder Wamm?
Was? Watt?
Watt oder Wamm?
Die wird so in Höhenmeter.
Oder schaut ihr da gar nicht drauf? Okay, Banane oder Gel?
Banane.
Ortsschild-Sprint oder Tour de France-Etappe?
Ortsschild-Sprint.
Und jetzt die entscheidende Frage, Mama Lauda oder Johnny Depp?
Johnny Depp. Oh nein, stopp, Mama Lauda.
Gut, dass er sich nochmal...
Ich bin ein Fan. Ich bin ein Riesenfan.
Gut, dass er sich nochmal korrigiert hat am Ende.
Ich bin ein Riesenfan von Pascal Ackermann, war ich vorher schon. Aber bei dieser Frage, die habe ich mir ein paar Fahrern gestellt und manche haben einfach irgendwas gesagt und keiner hat sie so ernst genommen wie Pascal Ackermann. Nein, ich muss nochmal revidieren. Sensationell.
Ja, aber und? Gut, Mama Lauda über Johnny Depp ist ja auch keine Frage.
Also in der Hit-Kategorie, oder Jonas? Das ist nicht deine Musik, glaube ich, ne?
Nein,
das
ist nicht meine.
Ja, aber man kann dazu erwähnen, Jonas ist auch nebenbei manchmal DJ und der legt da ganz anderen Shit auf.
Zu sehr seltenen Anlässen. Ich wollte noch schnell eine Sache sagen zu den italienischen Rennen, was man gesehen hat, wie sehr die Wetterbedingungen bei der WM Einfluss genommen haben. Also man hat die ganzen Fahrer gesehen, die jetzt nochmal in super Form waren, Roglic, Woods, die einfach sehr, sehr gut gefahren sind und bei der WM aber keine Chance hatten, weil sie einfach, weil die Wetterbedingungen ihnen da keine Chance gegeben haben. Also es hat wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt, meiner Ansicht nach zumindest, wie da das Wetter war und welche Fahrer dann gar nicht mehr richtig ihre Leistung abrufen konnten. Du hast die Zahlen vorher gesagt, was Woods da noch treten kann eben in dieser letzten Woche.
Sehr gute Überleitung, weil ich habe auch noch einen Punkt, den wir fast vergessen hätten vom Wetter. Münsterland Giro haben wir das Riesenrennen haben wir fast unter Deck gekehrt. Und da kann man natürlich auch sagen, es war Wetter wie bei der WM. Kalt, hat geregnet.
Das war vor allem wegen einer Story war es.
Ja, eine Story. Die Ergebnisse noch, Ackermann wurde am Sprint Zweiter. Alvaro Hodek hat dann gewonnen, knapp. Aber natürlich die Story, die der Münsterland-Giro mitbekommen hat. Und ich muss tatsächlich nochmal, es gab ja ein Handgemenge.
Und wir haben den Link zum Video nochmal in die Beschreibung auf bei unserem Podcast mit reingehauen. Also
ich hoffe und denke, dass jeder das schon gesehen hat.
Falls ihr es noch nicht gesehen habt.
Und man kann es sich auch einfach nochmal anschauen. Das kann man, finde ich, nicht oft genug sehen. Ein Handgemenge. Und für mich ist ja die Einleitung des Handgemenges überragend. Ich hoffe, man hört das im Video. Ich spiele es nochmal ab. Die Einleitung.
Wie haben Sie den Sprint gesehen?
Das ist, ich hoffe, man hat es gehört.
Hey,
es ist genau. Es ist also Max Weinscheid beim Interview, dann kommt Florian Zeneschal und es kommt einfach nur Hey, you! Puff! Überragende Einleitung. Also, zum warum Glück Namen er, oder warum beleidigen?
Zum Glück hat er einen Helm auf.
Hey, du! Puff! Sensationell.
Kannte den Namen wahrscheinlich nicht.
Ja, aber was war der Hintergrund? Hinter dem muss man natürlich schon auch erklären. Es ging um den.
Den Sturz, der kurz vor Ziel nochmal passiert ist und da hat Zeneschal wohl gemeint, Max Weinscheid hat da eine Schuld mit daran an diesem Sturz, sonst wie im Nachhinein muss man sagen, dass, glaube ich,
hat er auch die ganze Radsportwelt
sich auf Max Weinscheids Seite geschlagen hat und Zeneschal gemeint hat, nee, das geht so nicht und mittlerweile hat sich auch Zeneschal schon entschuldigt und meinte, das meinte
aber
er nicht
gut,
so.
Gut, dass Weinscheid einen Helm auf hatte. Ja. Den kann er jetzt auf jeden Fall austauschen.
Aber es passiert was in den Interviews. Hey you!
Ich finde es lustig, dass du gerade sagst, er hat sich entschuldigt, er hätte sich auch besser entschuldigt, wenn Weinscheid Schuld gehabt hätte.
Also ja, ja,
selbst wenn Weinscheid Schuld gehabt hätte, kein Grund, dem Mann eine reinzuhauen.
Das ist richtig.
Würde ich sagen.
Aber hey, es passiert was. Ich bin ja, egal was, ich bin Fan davon, wenn in Interviews direkt nach Spielende
wenn sich die Leute
Ende,
prügeln.
Nein, wenn
Thomas
was passiert.
Thomas, geht
zum Boxen. Ja, Freunde, jetzt
geht
hört
zum Boxen,
auf.
Das ist Radsport.
Ja, natürlich, aber hey, ganz
da
ehrlich.
Da werden die Kämpfe Rad an Rad ausgetragen und nicht Faust an Faust.
Ja, aber das gehört dazu. Ich will nicht so ein Interview hören, wo er gesagt hat, ja, das war gut heute und das war schlecht und dann müssen wir we stick to our plan und bla 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 und bla bla bla. Dann gibt's halt mal einen Schlag auf den Helm, mein Gott. Ja, ganz ehrlich.
Das gehört nicht dazu.
Ja, es gehört nicht dazu.
Das habe
ich nicht gesagt, es gehört dazu. Aber lieber passiert mal sowas, als dass wir 100% Fußballinterviews bekommen.
Also, Jonas,
ganz ehrlich, oder?
Bei der nächsten Ausfahrt mit Thomas, wenn er vom Rad steigt, erstmal in die Fresse.
Hau ihn auf.
Erstmal, hey you.
Okay, damit er gewarnt ist.
Hey you. Sensationell. Ja, komm.
Also, echt nochmal turbulente Szenen zum Ende dieses Radsportjahres, zu dieser Radsportsaison. Lass uns ein bisschen Revue passieren. Wie hat euch die Saison getaugt? War natürlich, das haben wir oft genug angesprochen in diesem Jahr, die Saison der jungen Fahrer, das hat sich komplett durchgezogen. Und ja, wenn man sieht, wer die großen Gewinner sind mit Bernal und Roglic, dann bestätigt das nur nochmal das Ganze.
Ja, und das ist meine Frage. Jonas, wir haben es bei WhatsApp in unserer Gruppe schon mal andeuten lassen. König der Saison, Roglic oder Bernal?
Ja, ich würde fast tatsächlich Roglic reinmachen, weil er so viele Rennen auch gewonnen hat im Frühjahr. Jetzt im Herbst nochmal, war in super Form, hat die Vuelta gewonnen.
Dritter.
Ich habe mich hier auf eine schöne Diskussion eingestellt. Jetzt seid ihr euch
auch einig. Ja, ich glaube, die letzte Italienwoche war nochmal zu viel, weil Roglic da einfach mit seinen zwei Siegen nochmal zu viele Argumente gesammelt hat. Dritter beim Giro, Vuelta gewonnen, einzelne Rennen gewonnen. Klar, Bernal hat die Tour gewonnen, überragend, aber in der Breite.
Ja, und auch die Dauphiné also.
Ja, aber ich bin tatsächlich leider auch, schade um die Diskussion, aber bin ich auch bei Jonas Primož Roglič, König der 2019.
Ja, ich kann auch nichts
Saison.
Anders sagen. Kann jetzt raushauen.
Grönewegen könnte man auf jeden Fall noch reinwerfen, der hat unfassbar viele Siege geholt.
Garen
aber
Thomas hat das meiste Bier getrunken, deswegen ist er für mich der Sieger.
Ja, das ist schon. Ist natürlich Alaphilippe, muss man natürlich auch nennen in der Diskussion. Riesenfrüher gefahren, super Tour, hat er auch nicht so erwartet, aber einfach von den Erfolgen, was Roglic geleistet hat, ist nochmal krass. Auch wahrscheinlich, weil man Etappenrennen dann doch nochmal höher bewertet als Klassiker. Ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht, aber sie bleiben einfach mehr hängen, wenn man bei den Etappenrennen weiter vorne ist.
Ja, Alaphilippe ist dann vielleicht sowas wie der Rockstar, Popstar der Saison, weil das, finde ich, hat man schon den Eindruck gehabt, dass Alaphilippe bei jedem Rennen das passiert, wenn er dabei war, auch wenn er keine Klausur oder sonst gewonnen hat. Ja, er wurde auch am meisten gefeiert. Also ob das jetzt bei den Teamvorstellungen, bei irgendwelchen Rundfahrten oder bei Teilstationen ist immer Alaphilippe 14 Tage in Gelb und er ist natürlich auch so ein extrovertierter Typ, der sich auch feiern lässt, so ein Poser und so.
Der Rockstar, Popstar. Was soll das denn
der
heißen?
Rockstar oder Popstar, wie du es halt nennen willst. Da war jetzt
okay. Ich dachte, das war eine Metapher von dir für, okay, macht eigentlich schlechte Musik, aber wird trotzdem überall bejubelt.
Um Gottes Willen. Also ob Alaphilippe irgendwas Schlechtes gemacht hätte, aber
Sagst du nicht in meiner Gegenwart.
Stimmt, Alaphilippe-Fanboy Nummer 1 sitzt mir gegenüber.
Sonst kommt aber, die, hey you.
ich gehe mal einen Schritt weiter nach hinten. Nee, aber definitiv, auch wenn er nicht die bei den Ergebnissen vielleicht nicht in Bernal und Roglic-Liga war dieses Jahr nicht ganz, ist er wahrscheinlich der meistgefeiertste Fahrer.
Ja, und er hat schon wahnsinnige Ergebnisse erzielt, muss man auch sagen.
Das auch definitiv.
Aber
auch spektakuläre einfach. Ja. Durch die Fahrweise begeistert er halt.
Mailand Sanremo gewonnen, also ganz unerfolgreich.
Das ist keiner, der sich im Team versteckt und dann einfach daraus.
Das zeichnet ihn halt einfach aus. Er kann einfach Siege auch allein holen. Er hat eine unglaubliche Stärke, kann Etappen einfach alleine gewinnen, Klassiker mit einem Antritt komplett auseinanderfahren und dann weiß er, dass er einen Antritt hat, wo er gegen alle mithalten kann.
Bevor wir zu lange Namen aufzählen, lass uns auf die Deutschen gucken. Und da, finde ich, ist schon eine Diskussion berechtigt. Wer ist der deutsche Fahrer der Saison? Es gibt zwei Namen. Ackermann, Buchmann, würde mich interessieren, was ihr sagt.
Jonas? Ich sage Emanuel Buchmann.
Da kommen wir zur Diskussion.
Ich sage nämlich auch Ackermann.
Ich sage auch Ackermann.
Ja, ihr seid bei Ackermann. Er hat Ackermann super Saison gefahren natürlich, aber Buchmann hat sich da eine Sphäre hochkatapultiert mit seiner Tour de France, die ich nochmal höher einschätzen würde als die von Pascal Ackermann.
Aber jetzt reden wir mal wirklich Deep Talk Radsport und da muss man, finde ich, diese Tour de France Rundfahrtenbrille mal absetzen. Und dann muss man sehen, wer ist der bessere Radfahrer.
Ja, aber was ist der bessere Radfahrer? Da kommen wir jetzt in die Grundsatzdiskussion.
Und zwar, ja, das ist schwierig. Also bis Buchmann Lombardei habe ich gedacht, so okay, für Rundfahrten ist er gut, für ein Tagesrennen schwierig. Jetzt hat er es auch da gezeigt.
Achter Platz bei der Lombardei,
das ist stark. Das ist brutal stark. Aber Ackermann, Europameisterschaft, wie er damit gefahren ist, Bronzemedaille geholt hat, wie er beim Giro dominiert hat, sich das Trikot geholt hat, das Lederne.
Es sind halt komplett verschiedene Fahrertypen. Es ist die Frage, was ist stärker?
So viele Erfolge wie Ackermann dann in dieser Saison aufeinander kommen und bei Buchmann sind es zwei natürlich der Riesenerfolg. Tour de France, also wir reden hier wirklich um Nuancen. Das ist eine irre Saison von Beisen gewesen, also ich will hier keinen schlecht machen.
Aber ich sehe nur den Ackermann Tick stärker. Weil er die Siege hat. Weil er die Sprintwertung beim Giro gewonnen hat und weil er einzelne Rennen dieses Jahr gewonnen hat.
Ja, ich müsste natürlich jetzt, um euch dagegen zu argumentieren, Ackermann natürlich ein bisschen schlechter machen, aber ist natürlich klar, er ist Sprinter, er holt einfach mehr Siege am Ende des Tages als Buchmann. Buchmann ist ein Etappenfahrer, macht weniger Rennen dadurch, weil er eben bei so großen Rundfahrten kann man vorher nicht so viele Renntage haben wie jetzt Ackermann, der übers Frühjahr schon mehr Renntage sammeln kann, da mehr Siege holt, wo das Team auch für ihn fährt natürlich, super Anfahrer auch dabei hat. Für mich ist trotzdem Buchmann, also einfach weil er sich in eine Sphäre von Etappenfahrern hochkatapultiert hat, die ich absolut nicht für möglich gehalten hätte. Wo er jetzt drin ist, wo er zu den Top-Leuten gehört und Ackermann, auch ein super Sprinter geworden dieses Jahr, aber er war halt beim Giro dabei und so bitter es ist, aber da waren nicht die ganzen großen Top-Leute dabei.
Ich weiß, wer noch auf deiner Seite ist bei der Argumentation, Jonas. Die ARD.
Die ARD ist er, ja.
Wir müssen über Buchmann sprechen.
Wo ist Buchmann? Wo ist er? Ist er
aber da? Im Endeffekt muss man ja sagen, ist die Diskussion hier nett, dass wir eine Diskussion haben, deswegen habe ich es aufgemacht, aber eigentlich ist sie nichtig. Also, ja. Ich meine, Bora hat...
Endlich mal Beef, nein, das ist nicht wieder Konsens.
Aber Bora hat halt einfach für beide Situationen einen Top-Fahrer und das können sie sich glücklich schätzen.
Ja, vor allem beide selber entwickelt. Ich glaube, das ist das Beeindruckendste, was sie da geschafft haben, auch mit Max Schachmann, der ein super Frühjahr gefahren ist, richtig gute
Wenn
Klassiker
hingelegt. Wenn der nicht verletzt gewesen wäre.
Ja, verletzt sich dann leider, aber sie haben die alle selber entwickelt, haben nochmal einen richtigen Schritt gemacht. Schachmann kam von De Koninck Quickstep, war da schon ein super Fahrer, hat jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und bekommt auch eben die Freiheiten, da auch mal als Kapitän dann so einen Klassiker fahren zu können.
Dann würde ich sagen, schauen wir, was passiert nächste Saison. Wer wird da der neue Roglic?
Gibt es einen neuen?
Also Remco?
Remco
Evenepoel?
Wird sicher mehr Rennen fahren. Die Frage ist bei Roglic natürlich, man hat es beim Giro gesehen, er ist so ein langes Frühjahr gefahren, so viele Etappenrennen schon, so viele Eintagesrennen gefahren, dass er beim Giro offensichtlich nicht mehr auf seinem Peak war und da hat dann die Form nicht ganz gereicht. Ich wette, das werden sie nächstes Jahr ein bisschen anders angehen. Deshalb mal sehen, ob er dann auch wieder so viele Rennen gewinnt. Das ist ja immer auch eine Steuerung. Froome fährt nicht so viele Rennen.
Die konzentrieren sich wieder voll auf die Tour de France. Das ist klar, die gewinnen sie auch, aber wir wollen ja halt die gesamte Saison.
Will ich nur als Beispiel sagen, Roglic fährt unglaublich viele Renntage im Vergleich zu den Ineos-Fahrern und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nächstes Jahr ein bisschen anpassen werden, dass er eben zu zwei Rundfahrten eventuell auch, wenn er nicht zur Tour geht, in Topform kommen kann.
Das finde ich tatsächlich das Spannende, wie die Teams Jumbo und Ineos das machen, welche Fahrer sie zu welcher Rundfahrt schicken. Da bin ich persönlich noch gespannt drauf, weil klar, die Tour wird sowieso spannend, aber wir haben das Überangebot in diesen beiden, ich würde die beiden Teams jetzt vielleicht nochmal ein bisschen über alle anderen herausheben, diese beiden Überteams, gerade mit, wie sich Jumbo jetzt auch nochmal verstärkt hat für nächste Saison, haben sie einfach ein Überangebot, dass sie nicht alle zur Tour schicken können. Und wer fährt dann den Giro und wer fährt dann die Vuelta? Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Aus deutscher Sicht ist eh alles klar. Ackermann gewinnt den Giro.
Er gewinnt den Giro?
Also die Sprintwertung. Nils Polit gewinnt Paris-Roubaix.
Da bin ich
Buchmann,
gespannt drauf.
Buchmann die Tour de France, Schachmann die nächstes Weltmeisterschaft. Also ist alles gemacht für die nächste Saison.
Okay, jetzt weiß ich, wo du hingehst.
Geschke holt sich das Bergtrikot.
Ja, aber da kann man...
Das ist dann das Highlight des Jahres für uns.
Aber da kann man tatsächlich... da bin ich gespannt drauf. Holt sich Pulitz ein Klassiker? Holt sich Pulitz einen Sieg nächstes Jahr?
Er muss erst mal gucken, wie das Team aufgestellt ist, weil das ist tatsächlich das Wichtigste, über was man fürs kommende Jahr sprechen muss. Katjuscha hat sich vom Katjuscha-Dasein verabschiedet und ist jetzt unter neuem Namen. Vielleicht läuft es dann einiges besser. Die Israel Cycling Academy hat die World Tour Lizenz übernommen. Es war schon so ein bisschen abzusehen, ich dachte es mir ab dem Zeitpunkt, wo Dan Martin zu ihnen gewechselt ist, ich konnte mir nicht vorstellen, dass da nicht schon klar war, dass da was kommt.
Der Plan war mit Sicherheit da, da ging es sicher auch um vertragliche Details. Wie sieht es mit den Fahrern aus, die da noch unter Vertrag stehen? Das sind ja alle Sachen, die da geklärt werden müssen. Für Pollitt jetzt auf jeden Fall sicher mal insoweit beruhigend, dass er auf jeden Fall weiß, dass er nächstes Jahr in der World Tour fahren kann. Ich glaube, das ist ihm wichtig und kann er sich mal ruhiger schlafen. Ebenfalls wie Rick Zabel. Ja, es ist eine existenzielle Frage.
Bei, wenn, ja, wenn, ist es schon zu 100% sicher, dass Politer bleibt? Weil ich habe auch bei Eurosport was, glaube ich, die Polit zitieren quasi, dass er noch Anführungszeichen Alternative in der Schublade legen.
Er hat mir sicher, er hat halt Vertrag bei dem Team, die übernehmen diese Verträge. Das heißt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihn nicht abgeben werden, weil er ist das Aushängeschild von dem Team. Ilnur Zakarin ist weg, ist bei CCC, ist unter Vertrag. Das heißt, es geht darum, Nils Politt in diesem Team zu halten. Also einfach, da geht es um World Tour-Punkte, die sie brauchen und um Namen, der er inzwischen einfach ist.
Ein Altmeister, der noch gewechselt ist. Mark Cavendish hat ein neues Team. Man darf wieder Hoffnung haben, dass er bei der Tour de France zu sehen ist. Bei Bahrain Merida ab kommender Saison. Also, die haben sich Cav gesichert.
Ja, weiß ich nicht, ob er nochmal in die Form kommt.
Glaube ich auch nicht. Aber schön wär's.
Ja.
Mark Cavendish, ganz interessant. Schaut man dessen Insta-Story. Das fand ich auch ganz geil. Der hat heute so ein kleines Video gepostet. New Bike Build Day. Der baut sich sein Rad selber zusammen, so ein bisschen. So sieht es da zumindest aus. Er dreht da, arbeitet da unten am Tretlager ein bisschen mit und schraubt da irgendwas rein. Sonst präsentieren die Profis ja New Bike Day. Hier, das Rad hat mir der Sponsor hingestellt. Cavendish will vielleicht so rüberkommen, als ob er da selber ein bisschen mitarbeitet. Oder vielleicht hat er einfach Spaß am Basteln.
Oder hat halt Zeit, weil er nicht mehr so viel Rennen fahren darf.
Genau, aber fand ich ganz cool.
Ja, dann machen wir für heute zu, würde ich sagen.
Macht's gut.
Hey, you.
Jetzt geht's los.
What's up? Der Radsport-Podcast.